und so treffen wir das Ziel vielleicht eben nicht. Und für die Stoiker ist klar, dass dieser stoische Bogenschütze dann das Ziel eben mit gleichmütig annimmt. Ja, weil ich habe mein Bestes getan, ich habe mich konzentriert, ich habe geübt, ich habe Pfeil und Bogen sorgfältig ausgewählt und.
Lieber Jonas, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Hallo Georgi, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich war schon vor einigen Jahren sehr mit dem Thema Stoizismus beschäftigt und ich wollte unbedingt einen guten Autor einladen und ich suchte und dann fand ich dich. Ich habe dein Buch gelesen und war sehr begeistert und dachte, mit dem Mann möchte ich unbedingt reden und ich bin sehr froh, dass du heute dabei bist. Und für viele Menschen ist die Philosophie des Stoizismus, ich glaube, mit stoisch sein verbunden und dann endet hier das Wissen. Vielleicht um Einstieg zu finden, Jonas, was ist eigentlich diese Philosophie und warum macht sie das so praktisch, wie die ist?
Mhm. Also zuallererst, das ist eine sehr praktische, werteorientierte Lebensphilosophie mit dem Ziel, im Einklang mit sich selbst zu leben, also schlussendlich zu florieren. Ja, ich mag dieses Wort, zu florieren. Ja, wie stellen wir da einen Baum vor oder eine schöne Blume, die blüht. Ja, und ich nehme das mir persönlich als Ziel und ich sehe das auch als Ziel in der Philosophie, wirklich zu florieren. Also ja, das ist das Ziel. Und im Buch, im kleinen Handbuch des Stoizismus, habe ich ja da so das stoische Glücksdreieck geschrieben und das ist meine visuelle Darstellung, ja, um diese Philosophie, um den Stoizismus einfach zu erklären. Und im Zentrum dieses Dreiecks, da ist eben dieses Florieren auf Griechisch oder für die antiken Stoiker war das die Eudaimonie, das griechische Wort. Eu heißt gut und Dämon oder ist das innere Göttliche oder das höchste Selbst oder seine Seele. Also man will gut mit sich selber leben oder eben florieren, ja, das als Ziel. Und wie kommst du dahin? Das ist natürlich die wichtigste Frage. Und da ist es eben auch da, wo diese Philosophie so praktisch ist. Du kommst dahin, indem du dich in jedem Moment gemäß deinem höchsten Selbst ausdrückst. Also das ist stets das, was du tust oder eigentlich wer du bist, das zählt in dieser Philosophie. Und das macht das erste Eck dieses Dreiecks, also Leben mit Arete nenne ich das. Arete ist hier das griechische Wort wieder, das sich direkt übersetzt Tugend nennt. Und mir selbst sagt dieses Wort Tugend gar nicht allzu viel oder so wie ich aufgewachsen bin, haben mir das nie viel gesagt und deshalb ging ich da mit dem griechischen Wort Arete, worunter ich wirklich verstehe, in jedem Moment, also Moment zu Moment, sein Bestes auszudrücken und das ist, was zählt und eigentlich ist das genügend, um im Einklang mit sich zu leben, sagen die Stoiker, ja. Aber es ist nur das erste Dreieck oder das erste Eck in diesem Dreieck. Das zweite Eck ist dann ein Kernprinzip oder das Kernprinzip dieser Philosophie, nämlich unterschieden die Stoiker und ja, dass es Dinge gibt, die du kontrollieren kannst und Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Und du willst dich stets auf die Dinge konzentrieren oder fokussieren, die in deiner Kontrolle liegen. Und das ist wenig, aber es ist auch viel, weil es ist stets einfach, was du tust mit der gegebenen Situation. Also das Leben gibt dir etwas und das ist jeweils nicht komplett oder nur teils in deiner Kontrolle, was passiert, ja. Aber was du damit tust, wie du damit umgehst, das ist in deiner Kontrolle und darauf willst du dich in dieser Philosophie fokussieren. Und das beinhaltet auch deine Gedanken zu etwas, also wie du, ja, was du über etwas denkst, ja. Vielleicht kommen wir da später darauf zu sprechen, oder? Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, ja, die Realität einerseits und deine Gedanken über die Realität, die wir oftmals verwechseln mit der Realität. Ja, wenn wir sagen, das ist schlecht oder das ist gut, ist das nicht unbedingt der Realität entsprechend, sondern sind einfach, ist eigentlich unsere
Interpretation.
Genau, ja.
Naja, die also, Karte ist nicht immer die Landschaft. Ja.
Genau, ja. Ist eigentlich immer etwas anderes, ja. Ist nie genau das Gleiche. Und ja, da können wir vielleicht später darauf zurückkommen.
Unbedingt.
Und im dritten Eck dieses stoischen Glückdreiecks haben wir Verantwortung übernehmen. Und für die Stoiker ist die Eigenverantwortung ja sehr, sehr wichtig. Sie sagen, du bist selber verantwortlich für dein Glück, so wie für dein Unglück oder wenn es dir nicht gut geht. Und hier ist so, dass für die Stoiker dieses Florieren oder die Eudaimonie möglich ist, nur mit dem ersten Eck, ja, Leben mit Arete, weil das in deiner Kontrolle liegt. Egal was ist im Außen, du bist verantwortlich, was du damit tust, weil das liegt in deiner Kontrolle und das macht dich verantwortlich für dein ganzes Leben, ja.
Deswegen, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wir leben ja immer vorwärts, wir stehen das Leben rückwärts und wenn man so ein bisschen auf das Leben blickt und das, was man alles gelernt hat und was einem wichtig war, kann man so diese Dots connecten, ja, der Vergangenheit und da fühlt man sich mit Stoizismus jetzt, ich, sehr verbunden, weil damit auch unglaublich viele Dinge sehr, sehr gut vielleicht klassifizieren und sortieren lassen, auch im Leben, auch das Leben nach vorne ermöglichen oder erleichtern. Was ich mir aufgreifen möchte, ich hatte mal bei meiner letzten Beiratssitzung mit einem Kollegen, Beiratskollegen gesprochen, habe von dir berichtet, dass wir mit dir demnächst reden und er hat dann mich auch gefragt, was das so für eine Philosophie ist, was dahinter steckt und dann hatte ich auch vom Florieren erklärt und sagte, das klingt aber eine sehr, sehr egoistische Philosophie, weil alles sich um die Person dreht und nicht um die Gesellschaft zum Beispiel. Es geht nur um eigene Verantwortung, es geht nur um eigene Tugenden, es geht nur um eigenes Florieren, nur eigenen Einflussbereich. Wie siehst du das?
Mhm. Ja, ich denke, das ist eine spannende Idee, die er da, oder dass er das sagt, aber ich würde ihm sagen, ja, schau mal in den Wald. Das ist ja eine Gesellschaft dort im Wald. Und ich würde sagen, jeder Baum, jeder Busch, jedes Gras schaut in erster Linie gut zu sich selbst und floriert im Leben und ist dann automatisch ein Geschenk für alle ringsherum. Also, wenn du blühst, ist das egoistisch, weil wenn die Eiche blüht und Eicheln hervorbringt, ist sie egoistisch oder teilt sie auf natürliche Art und Weise ihr Geschenk. Und ich sehe es so an, dass wenn wir sehr gut zu uns schauen, und für mich ist das die primäre Verantwortung jedes Einzelnen von uns, dass wir gut zu uns schauen, zumindest ab einem gewissen Alter, ja, so dass wir also zu uns finden einmal und so gut kennen, dass wir eben aufblühen können. Und dieses Aufblühen, das wir in der Natur beobachten können, enthält ein natürliches Teilen mit allem ringsherum. Ja? Die Eiche wird ihre Eicheln teilen mit allen und jedem, was kommt. Im Sommer bietet sie Schatten und einen Lebensraum und sie wird da nicht unterscheiden zwischen irgendwer jemandem, einfach sie schaut gut zu sich selbst und kann dadurch ein Geschenk sein für alles ringsherum. Und dann, wenn wir in den Wald schauen, floriert der ganze Wald und es ist ein wunderbarer Wald als Gesellschaft und ich würde sagen, gehen wir nicht hin und sagen, hey, ihr Bäume, ihr seid alle egoistisch und schaut nur zu sich selbst. Weil das Zueinander schauen passiert aus meiner Sicht auf natürliche Art und Weise, ja. Weil mir geht es auch besser, wenn ich lieb mit dir bin oder mit den Leuten, denen ich begegne. Aber ich denke, es kommt aus meiner eigenen Energie heraus. Und wenn ich gut bei mir bin, passiert das wirklich auf natürliche Art und Weise. Jemand, der wirklich bei sich ist, kann kaum bewusst jemandem Schmerzen zubereiten oder etwas tun, das der Gesellschaft schaden würde. Ja. Der schmeißt auch nicht der Airpool-Dose aus dem Fenster oder irgendwas. Ich denke, ja, also wenn das egoistisch ist, dann finde ich es ein bisschen schade, weil ich denke, ja, es braucht es ein bisschen mehr in unserer Gesellschaft, dass wir wirklich gut zu uns schauen, sodass wir dieses Geschenk sein können für alle ringsherum. Ja.
Absolut, Jonas. Aus der Perspektive hast du natürlich recht. Es ist immer die Frage, was es Florieren für jeden Einzelnen bedeutet. Und wir haben ja darüber gesprochen, die Realität ist Interpretation. Für einen ist Florieren sehr, sehr viel Geld, ja, sehr viel Besitz und manchmal auch auf Kosten der anderen. Und das ist, glaube ich, dann, wo die Tugenden ins Spiel kommen, weil der Weg ist, mit gewisser Tugend zu beschreiten. Und was mir auch bei Stoikern sehr gut gefallen hat, deren Verhältnis zum Besitz und zum Reichtum, weil sie das ja nie grundsätzlich ablehnen, sondern sie sagen, echter Reichtum liegt da drin, nicht viel zu besitzen, sondern wenig besitzen zu wollen. Ja, so habe ich das für mich interpretiert. Wie ist deine Einschätzung?
Mhm. Ja, es ist auch etwas, das mir sehr nahe liegt, ja, und resoniert mit mir. Ich finde, sie waren da, oder was wir lesen können zumindest, sehr offen, weil es gab ja Seneca zum Beispiel, der war wohl der reichste Mann überhaupt auf der Welt zu seiner Zeit. Aber es gab auch Epiktet oder Musonius Rufus, Epiktet war ja ein Sklave. Ja,
Sklave.
Genau, und der besaß sehr, sehr wenig und wurde dann irgendwann freigelassen und konnte so, ja, dann einfach seine Philosophenschule eröffnen, also einfach lehren, was er selber lernen durfte von Musonius Rufus, ja. Und was ich so im Kopf habe, ist, genau, Besitz, schlussendlich ist es indifferent, ja, sagen die Stoiker, also es spielt nicht eine Rolle, wie viel du hast. Das lässt es auch für alle offen, ja. Du kannst arm sein und diese Philosophie praktizieren, du kannst reich sein und diese Philosophie praktizieren und dabei wird es dir wahrscheinlich besser gehen. Genau, und die sagten, da gibt es so ein Zitat, du kannst auch gut leben in einem Palast, ja. Also du musst nicht alles hingeben, ja, also all dein Besitztum oder Reichtum hingeben, auch wenn es keine Rolle spielt. Genau, es kommt dann schlussendlich auf das drauf an, was du sagtest, ist auf deine Wünsche, ja, brauche ich das, will ich das, ist das ein Ziel von mir oder lasse ich es kommen und gehen, wie es will, und wenn es da ist, genieße ich es, mache das Beste draus, wenn es geht, bin ich frei, es abzugeben und bin dankbar für die Zeit, in der ich es hatte, und jetzt ist es auch gut so. Ja, es ist sehr frei, das würde ich schon sagen.
Was mir auch am Herzen lag, das ist der Unterschied zwischen gleichgültig, weil viele unter Stoizismus so die Gleichgültigkeit zu allem verstehen, und ich hatte das immer als gleichmütig zu den Ereignissen und auch zu Besitztümern verstanden. Wie würdest du das einwerten?
Also ich finde da das Wort gleichgültig eigentlich noch sehr spannend, weil so wie wir es brauchen, ist es ein bisschen negativ. Also es ist ja egal, aber so wie auch egal oder eben gleichgültig heißt, es ist gleichgültig. Also nicht eines besser als das andere. Und das wiederum finde ich eigentlich sehr schön. Es ist dann nicht so wie, ich bin da negativ, ja, es ist mir doch wirklich wurscht.
Scheißegal.
Ja, genau, sondern es ist, ich nehme es so, wie es kommt und versuche damit bestmöglich umzugehen. Aber in der Praxis, dann sieht es schon ein bisschen anders aus, weil, und das finde ich auch schön, weil schlussendlich, du fühlst, ich fühle, ja, und das ist ja auch immer ein Teil vom Leben und vom Menschsein, dass wir etwas fühlen, zum Glück etwas fühlen, ja, weil es kann auf einer gewissen Ebene gleichmütig sein oder gleichgültig sein, aber vom Gefühl her ist es zum Glück ist es nicht genauso, ja, es fühlt sich dann schon eher an, als habe ich jetzt Schmerzen, wenn ein geliebter Mensch von mir stirbt zum Beispiel, ist es nicht einfach gleichgültig, ja, oder mir zumindest nicht, aber, also gefühlsmäßig nicht, aber auf einer anderen Ebene weiß ich ja, es ist jetzt in diesem Beispiel auch ein Teil dieses Zykluses vom Leben und so auf großer Sicht ist es wohl auch gleichgültig, ja, weil ich bin nicht der, der darüber urteilen darf und ja, ich kann für mich sagen, ja, es bewegt mich innerlich schon ein bisschen, ja, das darf auch so sein und das möchte ich auch, dass es so ist, aber ja, es gibt mir dann auch, ja, es ist auch sehr, sehr schön, ja, dass wir etwas fühlen, ja, weil das, der Gegensatz wäre ja, Georgi, wenn du dir vorstellen würdest, du fühlst überhaupt nichts, ja, also
da ist man Psychopath.
Ja, wahrscheinlich bist du dann Psychopath, ja, weil, und das wäre ja diese Gleichgültigkeit, so wie es einige sehen, aufs Maximum getrieben und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ziel irgendeiner Philosophie war, geschweige denn heute ist, also ja, das ist nicht das Ziel, ja, wir wollen fühlen, ja.
Und ich glaube, was man auch mit aufgreifen kann, Rumi sagte mal, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum, wie wir dem begegnen, urteilen wir auch selbst. Und das ist ja zwischen der Reiz und Reaktion, ist auch im Stoizismus, ich glaube, eine der wesentlichen Säulen des Umganges mit der Realität, das hast du gerade eben auch mitbeschrieben. Und da ist es extrem wichtig, damit umgehen zu können.
Mhm. Ja, genau. In diesen Raum wollen wir möglichst gehen, ja, damit wir ja zwischen diesem Stimulus oder diesem Reiz und der Reaktion ja kurz zu uns selber finden können und dann so antworten auf den Reiz wie ja gemäß unserem höchsten Selbst, eben mit Arete, ja. Und deshalb unterscheide ich ja auch gerne zwischen Reaktion und Antwort. Ja. Also vom Englischen her Reaction, Response und ja, im Deutschen diese Antwort, dass eben unsere Verantwortung ist dann und das ist eine bewusste Antwort auf ein Reiz. Der Reiz ist nicht in unserer Kontrolle, ja, der kommt von außen und wenn wir automatisch reagieren, eine Reaktion zeigen, direkt auf diesen Reiz, sage ich, ist die Reaktion eigentlich immer noch von außen, ja, weil je nachdem, wie schnell das geht, passiert das so automatisch, so aus einem Mechanismus heraus, dass die Reaktion auch noch im Außen ist, ja, weil ich da gar nicht in diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion hineingehen kann und die Antwort eben bewusst zu wählen. Und deshalb unterscheide ich da zwischen dieser Reaktion, die je nachdem automatisch kommt, ja, vom Reiz her gesetzt ist, ja. Der Reiz, das ist wie wenn kleine Kinder sich provozieren, ja. Ich hatte das Glück, mit 3 Brüdern aufzuwachsen, also wir sind 4 Brüder. Und das ist ein Riesengeschenk, ja. Aber wie Kinder so sind, die provozieren einander, ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich konnte da den älteren Bruder jeweils provozieren, nur indem ich ihm irgendein Wort sagte, ja, Pumuckl, weil er hatte ein bisschen rote Haare damals. Und der Reiz von mir, ja, Pumuckl, sage ich ihm, und seine Reaktion, die waren so eng beisammen, ja, das war spannend, oder? Als Provokateur, sehr, sehr spannend, da kommt diese Reaktion, die ich herbeiführen konnte damals, ja. Sobald er gelernt hatte, nicht darauf zu reagieren oder eben in diesen Raum zu gehen zwischen Reiz und Reaktion, konnte er selbst wählen, ja, ich reagiere da nicht drauf oder sage selbst etwas oder sage, ist mir doch egal. Oder. Und da ist ja nicht mehr spannend, ja, weil keine Reaktion mehr kommt, die ich voraussehen konnte, ja, genau.
Und in deinem Buch erwähnst du auch Viktor Frankl. Und wenn man sich mit seiner Logotherapie beschäftigt, dann hat man auch das Gefühl, dass er sehr stark von Stoikern inspiriert wurde, in sehr vielen Facetten, zum Beispiel auch zwischen Reiz und Reaktion, Sinnhaftigkeit des Lebens und dass man nicht dem Leben Fragen stellt, sondern dass das Leben dir Fragen stellt, die du mitverantwortest und antwortest. Genau. Wie ist deine Einschätzung? Hast du dich mit ihm auch beschäftigt?
Ja, also ich, sein Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, ja, habe ich mehrere Male gelesen, weil es einfach eindrücklich ist, ja. Also es ist sehr viel drin, mal geschichtstechnisch, aber auch zum Leben sehr relevant ist, dass das mir selber helfen kann, ja, dass ich einfach sehr spannend und faszinierend finde. Also ich meine, ich bin ja nicht beim Stoizismus einfach so, sondern weil mich das fasziniert, weil das resoniert bei mir und bei Viktor Frankl, auch wenn jetzt er in seinem Buch nicht die Stoiker direkt erwähnt, oder dann ja geht das einfach in die gleiche Richtung, ja. Und ob der jetzt wirklich die Stoiker gelesen hat oder nicht, spielt mir selbst keine Rolle. Aber es ist eigentlich das Gleiche oder sehr viele Ideen, die sind auf der gleichen Ebene und ja, das ist sehr, sehr faszinierend, ja. Und er hatte da gemäß seiner Geschichte den Stoizismus eigentlich wirklich als Ideal vorgelebt, ja, weil er war da in verschiedenen KZ und
hat die Familie verloren dort.
Hat die Familie verloren und also sehr, sehr schwierige äußerliche Umstände und er hat es trotzdem irgendwie geschafft, bei sich irgendwie im Klaren zu bleiben und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die in seiner Macht lagen. Und das war eben einfach, wie er sagte, die Geschenke des Lebens oder die Fragen des Lebens anzunehmen. Also annehmen hier einmal sehr wichtig und dann eine Antwort darauf zu finden. Ja, er sah dies als seine Aufgabe. Und so konnte er trotz den widrigsten Umständen einigermaßen klar bleiben und bei sich bleiben und schlussendlich auch überleben und eine wunderbare Therapie niederschreiben. Und ja, zumindest auch dieses Buch, das wahrscheinlich millionenfach verkauft wurde und vielen, nicht nur mir und dir was gegeben hat, sondern auch vielen anderen, weil es eben sehr eindrücklich ist und auch hilfreich im eigenen Leben.
Ja, das ermutigt, auch mit widrigen Umständen, die im Vergleich zu dem, was er durchlebt hat, einfach nur lächerlich erscheinen. Und das ist immer eine Frage der relativen Wahrnehmung oder, ich sag's immer, Wahrgebung, damit umzugehen. Und ein weiterer Punkt und die weitere Säule, das ist eine Frage des Fokuses, diese Dichotomie der Kontrolle, ja, zwischen den Dingen zu unterscheiden, die du beherrschst und den Dingen zu unterscheiden, die du nicht beherrschst. Ja, das einfachste Punkt ist Wetter. Ja, da hast du keinen Einfluss drauf. Deswegen sich darüber aufzuregen, bringt sehr wenig. Und ich beobachte Menschen, worüber sie sich aufregen. Und da stellt man fest, dass 80% der Aufregung eigentlich außerhalb der Kontrollzone liegen. Und ich weiß nicht, ob das so günstig fürs Leben ist, wenn du eigentlich unkontrolliert deine Gedanken laufen lässt.
Ja. Ja, also ich denke nicht, dass das gesund ist. Ja. Also ja, sobald wir uns über zu viele Dinge aufregen, geht es uns bestimmt nicht mehr allzu gut. Ja. Und ich finde, dass auch deshalb ist die stoische Philosophie sehr, sehr hilfreich, weil schlussendlich befasst du dich mit dir selbst, was vielleicht egoistisch tönen mag, aber es ist diese Selbstreflexion, die uns sehr viel gibt, ja, die macht uns ein bisschen bewusster im Alltag und dann sehe ich plötzlich, hey, jetzt habe ich gerade beim Kollegen da gemotzt übers Wetter, ja, 5 Minuten lang oder über Dinge, die wirklich außerhalb meiner Zone liegen oder meiner Kontrolle liegen und das reflektierst du vielleicht am Abend, ja, und dann wirst du Schritt für Schritt ein bisschen bewusster und fragst dich selbst, hey, will ich das oder will ich das nicht? Ja, will ich mich lieber auf Dinge fokussieren, die bei mir sind? Oder wie könnte ich die gleiche Situation einfach ein bisschen anders betrachten, ja? Umdeuten, ja? Das Wetter, wenn es regnet oder eine schwierige Situation, kann ich das als Chance sehen? Ja? Und ja, dieses sich bewusst werden über ganz viele Sachen, sich selbst gegenüber vor allem, ja, dass man überhaupt sich bewusst ist, ah, ich habe jetzt da mich aufgeregt, ganz fest. Ja, das ist schon einmal ein guter erster Schritt, den wir machen müssen, ja, jeder für sich, weil sonst treibst du einfach vor dich hin. Und das darf ab und zu sehr wohl sein. Ja, ich habe nichts gegen vor sich hintreiben, aber es sollte doch ein bisschen ein bewusstes Treiben lassen sein. Und und wir können dem auch ein bisschen Richtung geben. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist dieser Stoizismus sehr hilfreich, weil, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute, ja, 80% sagst du, vielleicht sich über viele Dinge aufregen, die außerhalb ihrer Kontrolle sind. Denen täte es wahrscheinlich einfach gut, ja, sei es sich mit dem Stoizismus auseinanderzusetzen oder einfach einmal hinzusetzen und bei sich zu sein und sich einige Fragen zu stellen und zu fragen, ja, wo treibe ich gerade so hin und wie möchte ich eigentlich treiben, ja. Und so werden wir ein bisschen bewusster im Alltag und das ist schon sehr, sehr wertvoll. Ja.
Was mit mir auch sehr resoniert und mir jetzt nach, ich bin jetzt 22 Jahre in diesem Job und wir machen viel Transformation, Turnaround, das heißt auch sehr, sehr viele anspruchsvolle Aufgaben, die mit enormen Stresspegel verbunden sind, was im Stoizismus auch zum Ausdruck gebracht wird, dass du unbedingt unterscheiden musst zwischen dem Input und dem Output und dass du in diesem Leben eigentlich nur Input beeinflussen kannst. Und Output korreliert oder vielleicht ist kausal mit dem Input, aber nicht gesichert, hundertprozentig berechenbar, darstellbar. Ja? Und das war für mich auch irgendwann eine sehr gute Erkenntnis, diesen Unterschied zu ziehen, zu sagen, ich werde mein Bestes geben bei der Input-Gestaltung und Output wird damit zusammenhängen, aber nicht 100% gesichert sein. Mhm.
Ja, also das ist eine wunderschöne Idee und die Stoiker benutzen die Metapher vom stoischen Bogenschützen, ja, die finde ich sehr, sehr gut, um sich das einfach einmal vor Augen zu führen. Du stellst dir vor, du bist ein stoischer Bogenschütze, ja, du hast einen Bogen und den Pfeil und du versuchst irgendein Ziel zu treffen, das heißt, du zielst, ja, und das ist jetzt alles noch in deiner Kontrolle, also in deinem Input eigentlich, auch dein Training, ja, vorangegangenes Training und wie du dich im Moment konzentrierst und das alles. Dann zielst du auch noch in deinem Input und dann schießt du oder lässt den Pfeil los. Und sobald du den Pfeil loslässt, ist das Outcome draußen, ja. Es ist nicht mehr bei dir. Natürlich beeinflusst dein Input hier den Output. Das wird korrelieren, ja. Aber es ist nicht gesichert, wie du so schön sagtest, ja. Und mit diesem Bogenschützen oder mit dieser Metapher können wir das uns sehr gut vorstellen, weil der Pfeil ist dann draußen in der Luft und es könnte was dazwischen kommen, ja. Das Ziel könnte sich bewegen, es könnte
Windstoß kommen.
Ein Windstoß kommen, genau. Und so treffen wir das Ziel vielleicht eben nicht. Und für die Stoiker ist klar, dass dieser stoische Bogenschütze dann das Ziel eben mit gleichmütig annimmt. Ja, weil ich habe mein Bestes getan, ich habe mich konzentriert, ich habe geübt, ich habe Pfeil und Bogen sorgfältig ausgewählt und. Und das reicht, weil das war das Einzige oder das war alles, was in meiner Kontrolle lag. Was jetzt rauskam, war nicht mehr ganz in meiner Kontrolle und es ist deshalb gut so, ich nehme das an. Ja.
Und wenn man jetzt zwangsläufig darüber spricht, dass Output nicht gesichert ist, dann kommt mir immer das Zitat von Marc Aurelius, was im Weg steht, wird zum Weg. Würdest du das erläutern?
Mhm. Ja, also etwas, das im Weg steht, ja, steht eigentlich hier im Weg oder es scheint so, als steht es mir im Weg und ist es eine Hürde für mich jetzt im Leben zum Beispiel. Und gemäß den Stoiken wird diese Hürde, die will ich annehmen als mein Weg. Und da benutze ich gerne das Wort Herausforderung, weil ich könnte die Hürde als Problem sehen, ja, das ist ein Blickwinkel, das ist ein Problem, ich komme da nicht durch, das ist mir im Weg, es ist mühsam. Oder ich sehe es als eine Herausforderung und sage, die ist jetzt mir vom Leben gegeben auf eine Art und Weise und die ist hier für mich, diese Herausforderung, weil ich daran wachsen kann und lernen kann. Ja, weil die Hürde ist ohnehin da und jetzt kommt es darauf an, was mache ich damit und wie, ja, was ich damit mache, was tue ich. Das Erste ist, wie nehme ich die Hürde überhaupt wahr? Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ja, eben das klassische Problem, Herausforderung, ja, oder sonst im Leben, ja, gibt es immer die Möglichkeit, ein bisschen anders auf eine Situation zu schauen, vielleicht einen Blickwinkel zu finden, der uns mehr dabei hilft, gut mit der Situation umzugehen. Und so wird das Hindernis zum Weg, ja.
Und du sprichst ja vom Reframing. Manchmal, man kann ein Problem sehen und eine Herausforderung oder Chance und so weiter. Was genau. Mir auch sehr geholfen hat, ich stelle immer wieder fest, die Herausforderungen, die in dem Zeitpunkt des Auftretens als unglaublich schwierig zu sehen waren, 3 bis 5 Jahre später mit dem gewissen emotionalen Abstand als große Fügung erscheinen oder einfach als Geschenk, mit dem man zu dem Zeitpunkt gar nicht rechnen konnte, aber das Verständnis dafür erst später entwickelt. Hattest du die Erfahrungen auch sammeln können?
Ja, also das ist ja genau auch eine Art Reframing, sich dann bewusst zu sein, später werde ich das sehen, wie gut es mir tat oder wie gut es jetzt ist. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir das je nachdem, auch wenn es herausfordernd ist, jetzt schon als sehr oder ein Geschenk wahrnehmen, das uns helfen wird. Ja und nein. Also ich hatte vor einigen Jahren einen Unfall, zum Beispiel da mit dem Knie beim Fußballspielen. Und ich denke, dank der Philosophie konnte ich das eigentlich direkt schon sehr, sehr gut annehmen. Ja. Und da war es damals nicht so ein großer Kampf oder eine große Schwierigkeit, das anzunehmen. Oder noch auch vor kurzem, da hatte ich Liebeskummer, ja, sehr starke Schmerzen. Ja,
da warst du nicht gleichgültig, vermutlich, ja.
Es war nicht gleichgültig. Und ich stellte mir auch diese Frage, ja, und ich sagte mir, nein, ich bin nicht gleichgültig hier, deshalb will ich etwas versuchen, ja. Sie zurückzugewinnen oder einfach, ja, versuchen, ja, mit ihr zusammen zu bleiben, ja, mit dieser Frau. Und das war auf jeden Fall eine sehr herausfordernde Zeit. Da hatte ich hatte wirklich Schmerzen, ja, es war wirklich für mich überhaupt nicht einfach, das anzunehmen, weil ich wollte es nicht annehmen, ja. Und ja, wir sind jetzt wieder zusammen, deshalb ist es einfach zu sagen, dass mir das gut tat oder ihr vielleicht auch, aber...
Aber für die Wertschätzung fürs Einander sein ist eine andere, weil man auch jetzt den Umstand kennt, was es bedeutet, wenn man auseinander ist. Da schätzt man die Beziehung vielleicht deutlich mehr und weiß man, dass man damit nicht sehr nachlässig umgehen darf. Vielleicht ist das die Lehre.
Ja. Für mich war auch die Erfahrung selbst eine wichtige Lehre, ja. Weil so feste Schmerzen, ja, hatte ich das noch nie. Und diese Erfahrung war einfach eine wertvolle Erfahrung, ja. Weil, ja, einfach zu sehen, wie stark so Gefühle sein können, ja, und wie schwierig es sein kann, etwas anzunehmen, das hat mir das schon noch einmal, ja, es hat mir viel gelehrt, weil ich kann mir das jetzt auch bei anderen viel, viel besser vorstellen, auch wenn es nicht um die Liebe geht, sondern wenn es um andere Dinge geht, die bei ihnen schwierig sind anzunehmen oder mit dem umzugehen, ich kann mich da besser in andere hineinversetzen und bin da. Ja. Ja, deshalb, das hat mich sehr viel gebracht und im Moment selber konnte ich das nicht annehmen und es war sehr schwierig, deshalb, ja.
Aber das ist, vielleicht war das eine sehr gute Brücke zu der nächsten Frage. Du sagst, sobald die Leidenschaft das Steuer übernimmt, ist die Vernunft gefesselt und geknebelt im Kofferraum. Es gibt aber auch eine andere Position zu dem Thema Leidenschaft von Nicolas Chamfort. Durch die Leidenschaft lebt der Mensch. Durch die Vernunft existiert er bloß.
Mhm.
Wie würdest du das auflösen?
Ich denke, das darf jeder für sich auflösen. Für mich ist natürlich beides richtig. Aber, und wir müssen da für uns wissen, wann, wie, ja. Und mit der Leidenschaft, da das Wort im Buch, in meinem Buch, sind auch die starken negativen Emotionen gemeint, ja, die, wenn die übernehmen, bin ich gar nicht mehr ganz da und deshalb ist die Vernunft ist gefesselt und geknebelt im Kofferraum, weil ich keinen Zugriff habe, da eben in die Reiz- und Reaktion, in diesen Raum dazwischen zu kommen. Deshalb ist die Vernunft gar nicht hier, ich habe keinen Zugriff, ja. Das ist, wenn ein Reiz dann automatisch zu dieser Reaktion führt, weil die Emotionen so hochkochen, ja, dass ich da keinen Zugriff habe. Und ich denke, das kann einerseits wunderschön sein. Also ich finde das immer wieder schön. Ich darf zum Beispiel momentan unterrichten noch. Mache Turnunterricht mit so 12- bis 15-jährigen Kindern oder jungen Erwachsenen. Und das zu sehen, diese Leidenschaft, ja, ich finde das wunderschön. Weil so lebt der Mensch auch, ja. Ich denke, es braucht einfach eine gesunde Balance, damit wir nicht in gewissen Momenten nicht diese Leidenschaft zu Wut zum Beispiel freien Lauf lassen, weil da passieren dann auch Dinge, dass man ein Kind schlägt oder eine Frau schlägt oder irgendwas macht, wo man gar nicht dahinter stehen kann als Mensch und sagt, ja, ich habe das nicht, ich will das eigentlich gar nicht, ja, weil das ist dann auch diese Leidenschaft, die Überhand nimmt und das wollen wir nicht, ja, oder ich denke, die meisten wollen das nicht, die meisten Väter oder Mütter wollen nicht ihre Kinder anschreien aus der Wut heraus, ja, und da denke ich, dürfen wir einfach unterscheiden, ja, innerhalb der Situation und innerhalb der verschiedenen Leidenschaften.
Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, im Wort Leidenschaft, das Wort Leiden steckt. Und ich schätze mal, als du die Trennung durchlebt hast, hast du gelitten. Auf der anderen Seite, als ihr zurück zueinander gefunden habt, hattet ihr eine Leidenschaftsentfaltung, die ihr gleichen sucht. Ja, das ist wie immer alles so nicht sehr schwarz und nicht sehr weiß.
Genau, ja. Es ist nie sehr schwarz und nie sehr weiß. Es ist wirklich
bunt dazwischen oder grau, mit ja, grauen Tönen.
Oder ganz farbig oder
ja.
Wie auch immer, aber es ist nicht einfach so einfach und deshalb auch mit der Leidenschaft und der Vernunft. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, die Vernunft, gerade wenn es um den Stoizismus geht, ja, die haben ja die Vernunft sehr, sehr hoch geschrieben und das ist vielleicht etwas, das ich ein bisschen ausgleichen würde mit diesen Gefühlen oder eben mit der Leidenschaft, die da auch sehr wichtig ist. Und das würde ich vielleicht ein bisschen anpassen. Ja, zumindest in diesen alten Texten lese ich schon, dass die Vernunft sehr, sehr hoch ist und die Gefühle vielleicht eher ein bisschen negativ gewertet werden. Ja, und das ist etwas, das ich vielleicht ein bisschen ausgleichen würde, weil es uns bewegt, Emotionen sind Motion, ja, die bewegen uns und wir brauchen das, ja, das haben wir schon gesagt. Und deshalb ist da eine gesunde Balance oder eben, denke ich, wenn wir florieren, dann leben wir auch wirklich und gehen einmal so und einmal so und das passt dann auch.
Vielleicht zurückkommend auf unsere Diskussion über Florieren und egozentrische Perspektive auf dieses Florieren. Was mir in der Diskussion geholfen hat, war die Arete, zu sagen, wenn alle Menschen mit Weisheit, Gerechtigkeit, Mut und Selbstdisziplin agieren würden und florieren würden, dann würden die Menschen als Gesellschaft deutlich mehr vollbringen, mit viel mehr Rücksicht aufeinander, als wenn sie das mit anderen Philosophien, aber ohne Tugend, ohne Tugende machen würden. Vielleicht erläuterst du die Arete und diese Tugenden, die diese Arete bilden.
Mhm. Ja, also die Arete, eben macht ja bei mir im Buch zumindest das erste Eck aus, Leben mit Arete. Du hast die Tugenden erwähnt, ja. Für mich einfacher, das zu verstehen oder zu leben, ist wirklich in jedem Moment gemäß meinem höchsten Selbst zu leben. Und ich in der Praxis im Leben, ich frage mich nicht wirklich, was ist jetzt hier Mut? Was ist Selbstdisziplin? Sondern ich versuche, eine Entscheidung aus mir herauszutreffen, hinter der ich stehen kann. Und meistens sind da schon gewisse Tugenden drin, ja. Aber gerade kürzlich hat mir wer gesagt, dass er das schon macht, ja. Ist das fair, zum Beispiel, oder gerecht? Ist das mutig? Ist das gemäßigt, ja? Also mit diesen Tugenden sich dann jeweils fragt. Ich selber finde, es ist wertvoll, sich bewusst zu sein über seine Werte, ja? Was sind meine Werte? Wie möchte ich leben? Aber schlussendlich, im Moment ist es immer eigentlich aus einem präsenten Moment heraus. Also bin ich hier und mache jetzt etwas oder sage nichts, das ich unterschreiben würde, ja, dass ich, worauf ich stolz bin oder worüber ich sprechen kann und sagen, ja, das habe ich gemacht und das habe ich so gewählt und weil ich das richtig fand. Fertig. Ich muss da nicht zu viele Fragen stellen in dem Moment, sondern das machen, hinter dem ich stehen kann, ja.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Und wenn du jetzt zurückblickst, ich glaube, du hast ja vor 10 Jahren sich damit begonnen zu beschäftigen, auch mit deinem Blog. Wo würdest du dir sagen, sind die größten Veränderungen, die du selbst an dir feststellen kannst zu heutigem Zeitpunkt, so 10 Jahre später?
Einerseits eine größere Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Also ich finde im Englischen brauchen die so den Begriff Second Nature. Ja, wenn wir etwas praktizieren und mit der Zeit wird es unsere zweite Natur. Ja, und bei mir gibt es so einige Dinge, die wir jetzt für mich eigentlich sehr natürlich kommen. Und da ist etwas, das ich von den Stoikern habe, ist diese Dankbarkeit eigentlich fast allem gegenüber. Ja, also ja, also schon nur, ich kann jetzt hier ein Glas Wasser trinken, aber das geht dann sehr, sehr weit, oder? Ich habe ein Glas, ich habe das Wasser, der Arm, die Hand kann sich bewegen, ja. Also eine sehr große Dankbarkeit eigentlich sehr kleinen Dingen gegenüber, oder Dinge, die klein scheinen können oder die wir manchmal vergessen, ja, dankbar dafür zu sein. Also das ist was, das sich geändert hat, ja. Ich bin sehr dankbar für ganz viele und kleine Dinge, eigentlich für das Leben an sich, ja, und für alles, das mir das Leben gibt, jeden Tag, ja, schon nur aufzustehen, jeden Tag ist nicht selbstverständlich und das ist ein Geschenk. Dafür bin ich dankbar und dieses Gefühl der Dankbarkeit ist ja ein wunderschönes, es ist ein feines, ein positives und irgendwie ein zufriedenes Gefühl, ja, und das, ja, ich fühle das dann auch und das ist wunderschön. Also das ist Jonas, etwas.
Vielleicht nur als Hinweis, ich hatte jetzt in einem Gespräch das auch mit aufgenommen, dass wenn in dem Moment der Dankbarkeit kannst du nicht unglücklich sein.
Mhm. Ja, genau. Das ist der. Ja, es ist ein wunderschönes Gefühl. Und ja, bei mir kommt das eben als zweite Natur oder jetzt auf natürliche Art und Weise.
Also verinnerlicht und selbstverständlich geworden.
Sehr verinnerlicht, ja. Das ist etwas, das ich habe von den Stoiken, das ich vor 10 Jahren viel, viel weniger hatte.
Mhm.
Und etwas ist die Selbstreflexion, also dass ich wirklich nicht ganz jeden Abend, aber eigentlich ich versuche doch fast jeden Morgen und Abend schreibe ich für mich etwas auf, ja. Und das ist momentan nicht mehr sehr strukturiert. Ja, mittlerweile ist es ein frei fließendes Schreiben. Am Abend blicke ich einfach auf den Tag zurück und schreibe gerade, was kommt, ja, was war schwierig, was war schön oder was ist gerade hier noch da? Wir haben ja immer Gedanken, die kommen und sind hier und einige sind sehr wiederkehrend, ja, und die schreibe ich auf und ja, momentan nicht sehr strukturiert, aber dennoch finde ich das extrem hilfreich, etwas runterzuschreiben mit Stift, einfach aufs Papier, also in ein Tagebuch, weil es irgendwie etwas hier rausnimmt aus mir, geht dann und mir ein bisschen Freiheit gibt, für zufrieden einzuschlafen und je nachdem ein Ausblick für den nächsten Tag. Und ja, es macht mich auch bewusster, ja, im Alltag. Darüber habe ich schon einige Male gesprochen, ja, wenn du, die Übung habe ich im Buch, ja, wenn du Dinge aufschreibst, was habe ich heute gut gemacht, ja, was habe ich heute nicht so gut gemacht und was könnte ich besser machen, ist, das Magische daran ist, dass wenn wir das über eine gewisse Zeit lang machen, sind wir dann im Moment am Tag, wo wir etwas tun können, worüber wir am Abend schreiben können, hey, das habe ich gut gemacht, ja, plötzlich sind wir hier, ja. Wir sind wirklich in diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion und können unsere Antwort frei wählen. Und genau darum geht es ja, um dieses Bewusstsein dann im Moment und die Handlung so zu wählen, dass das stimmig ist für das höhere Selbst, ja, so dass wir dann schlussendlich florieren können. Ja, wir leben dann im Einklang mit uns selbst und also ich finde wirklich, das stimmt schon, ja, wenn wir das tun, was unser höchstes Selbst tun möchte, ja, dann geht es uns auch sehr, sehr gut und dabei hilft das die Selbstreflexion schon sehr fest.
Und du meditierst, soweit ich weiß. Du hast ja auf deiner Homepage auch Muse oder Muse, ich weiß nicht, wie das Tool ausgesprochen wird, empfohlen. Ich liebe Gadgets, ja, da habe ich das hängen geblieben. Funktioniert das?
Also kurz, dass ich machte das ja über ein Jahr, ja, und ich hatte
mit diesem Gerät?
Mit diesem Gerät Muse, ich sagte auch Muse, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ja. Und da hatte ich so einen Strike, ja, von über 300 Tagen, ich weiß nicht mehr, also wirklich jeden Tag. Aber ich meditiere dann bisweilen auch, um den Strike aufrecht zu halten, um diese Kette aufrecht zu halten. Und das irgendwann realisierte ich, hey, ich mache das gar nicht mehr für mich, ja, sondern irgendwie
für Strike.
Genau, ja, und das finde ich blöd. Aber sonst fand ich eigentlich das sehr, sehr, ja, das Gadget von der Idee her brillant, ja, weil du trägst dann so ein
Band ein Teil.
Ja, das hat da irgendwelche Sensoren und dann hörst du im Ohr entweder ein Vögel zwitschern, ja, die Vögel zwitschern dann, wenn du ruhig bist, ja, gemäß, es kommt auf gewisse Hirnwellen darauf an, oder hörst so ein Dschungelgewitter. Also okay. Das habe ich jeweils gewählt, ja, das Gewitter. Und Gewitter ist laut, laut, laut. Und je leiser es ist, desto mehr Vögel du hörst, desto besser. Und
desto beruhigter du bist sozusagen. Ja.
Genau. Die Idee davon ist Live-Feedback, damit du dich verbessern kannst, ja. ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie gut das funktioniert mit diesem Live-Feedback. Bei mir, es half mir, jeden Tag zu meditieren, was ja schon mal sehr gut ist. Das Gadget half mir dabei. Wie gut das Live-Feedback wirklich war, zu wenig gut, würde ich sagen, dass ich es immer noch fortgeführt hätte. Ja.
Genau. Meditierst du aber jetzt aktuell?
Aktuell meditiere ich nicht regelmäßig.
Mhm. Du hast ja was an deinem Buch, du hast ja, glaube ich, Praxis oder Handbuch des Stoizismus genannt. Du hast ja 50 oder 49 Übungen, also ein paar Übungen hast du jetzt schon genannt. Eine Übung, die ich liebe, um auch die Dankbarkeit zum Beispiel zu entwickeln, ist die negative Visualisierung. Kannst du die Übung aus deiner Perspektive erläutern?
Ja, klar. Also, Malorum. Ja, es ist, kommt mir gerade der lateinische Name nicht in den Sinn. Premeditatio Malorum, ja. Es ist die Voraussicht vom Negativen eigentlich. Und du fragst dich, ja, wenn du dich jetzt vorbereitet hast aufs Interview, eigentlich, ja, was könnte schief gehen hier? Ja, was könnten gewisse Hürden werden? Ja, die Hürden werden ja zum Weg. Ja, was könnten für Probleme oder Hürden eben auftauchen? Und im Praktischen fragst du dich, was ist das Schlimmste, das passieren könnte? Aber es ist ein Vorbereiten eigentlich auf herausfordernde Situationen. Genau. Und die kannst du voraussehen. Und dann kannst du, falls so etwas eintrifft, besser damit umgehen. Das ist die Idee. Schön, dass du die Übung liebst, ja. Es gibt auch Menschen, also die ist nicht für alle, würde ich sagen, weil einige, die kommen dann fast so in Angstzustände, ja, weil sie das so fest sich vorstellen, dass da etwas schief gehen wird, dass sie dann mit dem selbst im Moment nicht mehr gut klarkommen können, ja. Und ich persönlich mache die Übung nicht mehr. Also ich habe die lange Zeit auch oft gemacht. Fand das auch hilfreich, aber mittlerweile sehe ich uns auch als Schöpfer, unsere Realität. Und da will ich möglichst nicht negative Geschehnisse in mein Leben bringen. Ja, genau. Ja, und deshalb mache ich das nicht mehr, ja.
Also da siehst du, wie unterschiedlich man die Realität wahrnehmen kann und auch so eine Übung auslegen kann, weil ich die aus einer anderen Perspektive betrachte. Du hast jetzt so eine Art Prämortem-Analyse erläutert, was könnte schiefgehen und wie könnte ich damit umgehen, proaktiv dem zu begegnen. Mhm. Ja, das ist jetzt deine Interpretation von dieser negativen Visualisierung. Bei mir ist das ein bisschen anders. Und für mich ist negative Visualisierung, sich etwas vorzustellen, um vor allem in schwierigen Phasen dann zurückzukehren zur Realität und festzustellen, dass es eigentlich nicht der Fall ist. Oder plötzlich freut man sich über das, was man hat. Weil viele Menschen sind viel zu viel in der Zone des Defizits. Das heißt, sie stellen sich eigentlich permanent nur vor und sie leben in der Zone, wo ihnen etwas fehlt. Was an sich auch nicht gut oder schlecht ist, weil man sich dadurch motiviert fühlt, die Dinge aufzugreifen und in Angriff zu nehmen. Aber auf der anderen Seite vergisst man das, was man hat. Und da geht diese Dankbarkeit verloren, weil du hast jetzt ja das Wasser kurz vorgeführt. Es gibt auch Regionen in der Welt, wo ein Glas Wasser ein absolutes Privileg ist, dass wir gar nicht wahrnehmen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, die negative Visualisierung ermöglicht mir Memento Mori-Momente, zu sagen, okay, sei dankbar für das, was du hast, lebe nicht permanent in diesem, was mir noch fehlt. Das ist nur meine Interpretation, Jonas.
Ja, das ist eine schöne Interpretation. Also das würde ich sagen, das ist das, was ich zum Beispiel mache mit dem Dankbarsein, ja, weil genau das Wasser, es ist nicht selbstverständlich. Genau, anderen Orten haben sie das vielleicht nicht, genau. Also dann bist du jetzt im Moment eigentlich da und es gibt vielleicht irgendetwas, das du denkst, das dir fehlt, ja. Und dann stellst du dir aber vor, was könnte denn alles noch nicht da sein oder fehlen oder schlimmer sein. Und dann kommst du zurück zum Moment und sagst, ja, hey, es ist eigentlich sehr gut, was ich, wo ich bin und was ich habe, ja. So machst du das.
Ja, genau. Genau. Das ist, ich unterscheide zwischen Primortem-Analyse, weil Postmortem weiß man alles, ja. Prämortem weißt du das nicht, sondern da kannst du dir wirklich Gedanken machen, worauf stelle ich mich ein? Vergisst du, dass du das Interview hast heute, deswegen schreibe ich dich für alle Fälle an. Ja, das ist ja immer noch Input getrieben. Beim Output bin ich da auch machtlos. Wenn bei dir etwas passiert und Internet ausfällt in der Schweiz, dann ist das halt so. Ja, da kann ich auch keinen Einfluss drauf nehmen. Aber negative Visualisierung ist tatsächlich Verlust von elementaren Dingen. Um dann zu verstehen, ist es auch nicht so schlimm. Auch da wird man es überleben. Aber das ist, ich glaube, da gibt es auch nicht richtig und nicht falsch. Ich habe jetzt zu wenig Stoizismus gelesen und auch zu wenig im Original, um überhaupt mitreden zu können. Ich spreche nur davon, was mir mit mir resoniert und mir gut tut. Ne? Ja. Das ist der Punkt.
Ja, das ist ja sehr, sehr hilfreich. Ich denke, es ist. Deshalb spreche ich auch gerne über diese Philosophie mit Leuten jetzt wie dir oder auch Menschen, die einfach das Buch gelesen haben, und weil dann höre ich immer wieder verschiedene Ansichten eigentlich von den gleichen Ideen, ja, und ich finde das sehr, sehr spannend und wertvoll, und dabei kann auch ich selbst immer wieder sehr viel lernen, und deshalb gebe ich dir ein Danke dafür, auf diese Ansicht, ja, auf diese negative Visualisierung. Danke.
Sehr gerne, Jonas. Und vielleicht aus deiner Perspektive, von all den Instrumenten, gibt es noch eine Praxis, die du auch sehr empfehlen würdest? Weil ich glaube, das größte Problem von sehr vielen Empfehlungen, da sind zu viele und die kann man kaum verinnerlichen. Jetzt ist, was würdest du noch empfehlen? Dankbarkeits, vielleicht Visualisierung, ja, dann Aufschreiben von Gedanken über den Tag, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, das ist, glaube ich, hilfreich. Für einige ist Meditation. Gibt es noch etwas?
Es gibt noch sehr viele Dinge, ja.
Zu viele dürfen es nicht sein.
Deswegen möchte ich jetzt alle darüber zu sprechen. Memento Mori hast du erwähnt, ja. Deshalb nehme ich jetzt ein anderes lateinisches Wort oder Wörter. Amor Fati, ja, die Liebe des Schicksals eigentlich. Und dabei geht es wirklich um meine Einstellung dem Leben gegenüber. Ja, kann ich was ist umarmen? Ja, kann ich das annehmen? Kann ich es lieben? Ja, und es ist wirklich eigentlich, das ist die Kunst zu lieben, was wir nicht lieben. Und natürlich ist das nicht einfach. Ja, und dabei geht es wirklich darum, in erster Linie anzunehmen von dem, was ist. Die Stoiker würden sagen, es ist zwecklos, in den Krieg zu ziehen mit dem, was bereits da ist. Das ist zwecklos. Das ist ein Kampf gegen die Götter. Ja, da kommst du nicht an, weil was ist, ist ja schon. Und dir bleibt nichts anderes übrig, eigentlich, als das anzunehmen. Und dann zu schauen, was mache ich jetzt damit, ja. Und das ist nicht so eine Art Aufgeben, ja. Es geht da nicht darum, Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja Mann, das ist jetzt so Mist und fertig, ja, ich kann nichts machen, das ist jetzt so, weil wenn wir Dinge gar nicht gutheißen, ja, die sind, heißt es nicht, dass wir nicht einfach sagen sollen, ja super, das ist jetzt so und ich nehme das an, weil das wäre auch einfach widerstandslos gegen Ungerechtigkeit zum Beispiel. Ja, wenn dir Ungerechtigkeit widerfährt oder Freunden oder Geliebten, ja, dann kannst du schon eine Handlung angehen, die versucht vielleicht das zu ändern in Zukunft, ja. Heißt einfach, jetzt ist es schon da. Heißt nicht, das ist richtig. Es ist einfach schon da und du kannst dann trotzdem was machen, um das vielleicht zu ändern oder eben diesen Input zu geben, dass das Output dann in der Zukunft vielleicht ein bisschen anders ist und mehr korreliert mit dem Input, ja, von dir. Und ja, das ist eine Art, das Leben anzuschauen, ist auch, dass eben, es ist gut, so wie es ist jetzt, auch wenn vieles sehr, sehr schlecht läuft vielleicht, ja, je nach Perspektive. Es ist okay, also es ist gut sogar, weil ich, ja, ich kenne die Zukunft auch nicht und oftmals passieren, oder wie du gesagt hast oder wie wir gesagt haben, aus dieser Erfahrung, wo ich Schmerzen hatte, ja, Liebeskummer, aus dieser eher negativen Erfahrung kommt dann etwas Schönes heraus, ja. Wir leben vorwärts und verstehen rückwärts und wenn wir uns das bewusst sind, dann können wir vielleicht auch was ist jetzt annehmen und sagen, ja, es sieht sehr, sehr gut aus, vielleicht kommt etwas Schlechtes daraus, ja, es ist nicht, bleibt vielleicht nicht immer so, das Leben geht rauf und runter, aber es scheint auch sehr schlecht vielleicht, da könnte auch was Gutes daraus entstehen und diese Einstellung kann uns schon dabei helfen, das Leben anzunehmen, wie es ist und versuchen ja das Bestmögliche damit zu tun, vielleicht sogar den Moment ja, zu umarmen oder zu lieben, auch wenn es sehr, sehr schwierig scheint.
Ja, da, eindeutig, wenn man jetzt das mit aufgreift und sagt, das ist ja wirklich Widrigkeiten, dann und Nietzsche zitiert, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und dann Seneca, da merkt man einfach, die Muster sind so identisch. Kein Baum wird tief verwurzelt und standhaft, wenn nicht starke Winde gegen ihn wehen. Ja, das ist fürs Begreifen der Ist-Situation und nach vorne. Im Poker wie im Leben kannst du mit jeder Hand gewinnen. Ja, das ist dein Zitat.
Und ja.
Das ist genau der Punkt. Du kannst nur mit den Karten spielen, die dir zugespielt werden. Ja, und das ist einfach nur eine Frage. Willst du das? Oder übernimmst du die Verantwortung und tust was, anstelle als Opfer sich zu beklagen, dass die Karten nicht fair und ungerecht zugeteilt wurden?
Ja.
Jonas, vielleicht noch eine Frage aus der Perspektive der Mythen. Gibt es irgendwelche Mythen, ich habe jetzt ein paar aufgegriffen, über Stoizismus, die du entkräften möchtest?
Ja, vielleicht schon. Eben, dass die Stoiker so ein Herz aus Stein hatten, ja. So gefühlslose und einfach alles hinnehmen, wie es ist, aber eher so negativ angehaucht. Und für mich, also wenn ich die Philosophie lese, auch wenn von den antiken Stoikern, ja, spüre ich eine große Lebensfreude und Lebenslust, ja. Und wenn du Marc Aurel liest, diese Meditationen, ja, Selbstbetrachtungen von Marc Aurel, das geht ja genau darum, ja, mit seinen Gefühlen, wie kann ich das irgendwie ändern, damit es mir ja gut geht oder Umgang damit oder er hat ja viele Kinder und die starben und so und für ihn war das genau diese Herausforderung im Leben und ich denke, das haben wir schon gesagt, das ist nicht das Ziel, keine Gefühle zu haben oder die Gefühle zu unterdrücken in irgendeiner Weise, sondern vielleicht sie ein bisschen zu zähmen oder regulieren, ja, damit wir, also es ist ja wirklich wunderschön überhaupt, dass wir fühlen, also dort einmal eine große Dankbarkeit geht einmal dorthin, hey, auch meine Trauer, ja, die ich hatte, ich bin ja auch sehr dankbar, dass ich das fühlen durfte, weil das ist ja auch sehr, sehr stark und Freude und oder jetzt die, als Lehrer da mit den Kindern, ja, diese Freude und Verspieltheit und dieses Rauf und Runter, das ist wunderschön. Und ich denke, wir wollen das schätzen, ja, und die annehmen, aber auch gleichzeitig lernen, ein bisschen zu regulieren, so dass wir, wenn der Reiz kommt, nicht automatisch gemäß dem Reiz eine Reaktion bringen, sondern dass wir da in diesen Raum kommen zwischen Reiz und Reaktion und da die Gefühle ja ein bisschen regulieren, so dass wir dann in eine gewünschte Richtung oder auf eine gewünschte Art und Weise antworten können auf den Reiz, ja. Also Gefühle oder Herzen aus Steinen, das ist nicht Stoizismus für mich. Das ist so ein Mythos, ja.
Zu Thema Florieren. Ich glaube, wenn man mit sich selbst beschäftigt, dann wird man irgendwann auch auf die Optimierung des eigenen Körpers kommen. Und da kommt Biohacking sehr, sehr stark in Mode. Und da hast du dich auch anscheinend damit beschäftigt, weil man das immer wieder so in deinen Podcasts mit raushört. Du hast dich mit Carnivore beschäftigt, mit dem Wasserfasten. Was machst du? Erzähl einfach. Das interessiert mich sehr, weil das mit mir auch resoniert.
Ja. Ja.
Gab es etwas, was dich wirklich beeindruckt hat oder dir wirklich so geholfen hat, dass du das als Routine oder Ritual übernommen hast?
Da gibt es einige Sachen, ja. Also einmal das intermittierende Fasten, ja, das mache ich eigentlich immer noch. Ich faste ein bisschen weniger momentan, aber ich faste eigentlich fast täglich, überspringe einfach das Frühstück. Ich trinke aber Kaffee und manchmal auch so ein Bulletproof Coffee. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber...
Mit Butter und...
Ja, ja, und ich mache da noch ein bisschen Kollagen rein zum Beispiel und so ein MCT-Öl, ja. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel extrem wertvoll, weil es mir eine Freiheit... Also, und generell das Fasten gibt mir eine Freiheit, nicht zu essen. Und mein Körper ist sehr, sehr flexibel, würde ich sagen. Ich kann viel essen, ich kann wenig essen, ich kann über eine gewisse Zeit gar nichts essen und mein Energielevel bleibt mehr oder weniger stabil, ja. Und das gibt mir schon sehr viel, also das intermittierende Fasten, dann Fasten ab und zu länger, also momentan mache ich einfach 24 Stunden, versuche das möglichst einmal die Woche zu machen, aber eher ist es vielleicht alle 2 Wochen, ja. Und ja, das Fasten, generell die Ernährung.
Ja. Ich habe beim Fasten, ich habe ja auch mehrere Jahre gefastet. Dann wollte ich Muskelmasse zulegen und da musste ich aufgeben, weil ich einfach nicht auf die Kalorien zuvor kam. Aber ich mache dann wochenweise, so einmal im Jahr, so eine Fastenkur, wo ich komplett auf die Nahrung bis auf flüssige Essenzen verzichte, das ist auch sehr wertvoll.
Ja. Ja.
Und bei der Ernährung? Vegan, mediterran, Carnivore, wo bist du jetzt?
Fleisch esse ich praktisch keines mehr. Und für mich nicht, weil ich denke, es ist ungesund, sondern für mich momentan einfach so aus mir heraus, weil ich kann keine Fliege was zu leide tun, ja. Oder auch Spinnen, hier gibt es immer wieder die Spinnen, ich tue die dann raus, ja. Und ich momentan zumindest kann ich und will ich diese Tiere nicht töten und sag mir auch, dass das niemand anders für mich tun muss, ja, wenn ich jetzt Fleisch essen will. So,
es ist momentan. Und wie kommst du auf Eiweiß?
Ich esse Eier unter anderem von den Bauern da in der Region.
Das sind 6 Gramm pro Tag, was noch?
Ja, Kollagen mache ich morgens und abends ins Kaffee und das sind ja eigentlich, das ist auch tierisches Eiweiß, aber ich sehe das ein bisschen als Abfallprodukte an, von der Fleischproduktion.
Ja, mir geht es nur um grundsätzlich, wie du auf die Menge kommst, mit welchen Ersatzquellen.
Ja, und sonst, also ich versuche einfach möglichst natürlich zu essen. Ja, ich esse einfach viel Gemüse, frisches Gemüse, möglichst saisonal und regional, einfach weil es auch meinen Werten entspricht. Und ja, dann esse ich aber ab und zu esse ich Reis, was nicht von hier kommt, oder auch selten mal Teigwaren, aber wirklich viel Gemüse. Ich esse auch Käse. Aus Rohmilch vor allem. Wir haben hier in der Schweiz viel Alpkäse, ja, den mag ich besonders und dem vertraue ich auch, weil die Kühe da auf der Alp sind.
Auf Weiden.
Auf Weiden sind, genau, ja, das ist mir auch wichtig. Ja, und sonst bin ich da viel weniger strikt als noch vor einigen Jahren, als ich da viel ketogen mich ernährt, ja, das wirklich fast keine Kohlenhydrate erlaubte und da aß ich damals mit meinem Bruder, wir wohnten auch zusammen, wirklich, ja, wenn ich zurückschaue, war das schon ein bisschen extrem. Und deshalb bin ich jetzt froh, bin ich da viel freier. Und es geht mir auch gut, wenn ich bin da ziemlich frei, ja. Aber einfach möglichst natürlich, ja, ich esse da kaum so highly processed foods esse ich kaum, ja.
Okay. Noch etwas aus der Biohiking-Welt, was spannend ist? Was dich überrascht hat?
Ja, überrascht, weiß ich nicht, aber kalt duschen mache ich immer noch. Ich mache das schon seit Jahren und ich dusche eigentlich warm und dann einfach am Schluss dusch kalt. Dich ab, ja. Und je nach meinem Energielevel länger oder weniger lang, ja, kalt am Schluss. Aber immer zumindest ganz kurz, damit ich auch diese Gewohnheit aufrecht behalten kann. Ja, das mache ich dann wirklich.
Und meditieren hast du aufgegeben?
Einfach, ich habe einige Gewohnheiten fallen mir momentan oder sind ein bisschen weggefallen, unter anderem leider das Meditieren. Oder für mich ist es okay momentan, ja, weil ich viele Häuser gehütet habe. Ja. Ich habe da alle 3 Monate Haus gewechselt, ja.
Und das Nomadenleben.
Ist das Nomadendasein kommt mit vielen Vorteilen, aber kommt auch mit einigen Schwierigkeiten. Und eines davon sind gewisse Gewohnheiten aufrecht zu behalten, weil die jeweils auch an einen Ort geknüpft sind, finde ich. Ja, also sei es vor dem Schlafengehen oder am Morgen nach dem Aufstehen, das sind wahrscheinlich die einfachsten Zeiten, um gewisse Gewohnheiten aufzubauen. Und wenn du dann wieder an einem neuen Ort bist, ein neues Schlafzimmer hast, musst du dich wieder finden, ja. Und so sind bei mir einige Gewohnheiten auf der Strecke geblieben. Aber die wichtigsten für mich zumindest konnte ich aufrechterhalten. Ja, bis aufs Meditieren. Und da werde ich jetzt wohl nicht mehr, weil ich im April werde ich wieder Ort wechseln. Aber
wo geht's hin?
Zur Freundin, ja.
Ach, ist ja okay. Das ist vielleicht wird beständiger, nachdem du alles geklärt hast. Es könnte sein, dass du an den Ort gebunden bist. Ja.
Ja, dort werden wir nicht allzu lange sein, weil es ist ein bisschen zu klein für uns beide, aber es wird vorübergehend wunderbar sein und ich freue mich darauf. Aber das kennen bestimmt viele junge Leute, die gewisse Gewohnheiten für sich selbst haben. Wenn du alleine wohnst, ja, es ist sehr einfach und dann kommt plötzlich ein Partner ins Leben und plötzlich sind gewisse Gewohnheiten schwieriger aufrechtzuerhalten, weil manchmal schläfst du hier, manchmal da, manchmal ist sie hier, manchmal nicht.
Die Routinen werden durchbrochen. Ja,
das ist genau, ja. Und aber ich freue mich auch darauf, dann mit ihr gewisse Routinen aufzubauen. Das ist auch wieder eine neue Chance. Ja.
Absolut. Jonas, zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir immer 3 Fragen. Da würde ich gerne auch die Fragen dir stellen. Gibt es ein Buch, Jonas, das dich in deinem Leben wirklich geprägt hat oder für dich maßgeblich war?
Ja, da gibt es einige. also schau mal, welches ich wohl am meisten verschenkt habe, abgesehen natürlich von meinem, sind wahrscheinlich 2 Bücher. Und das eine ist Self-Reliance von Ralph Waldo Emerson, aber übersetzt ins moderne Englisch, ja, weil ich wollte da eigentlich den Originaltext lesen, ja, das ist eigentlich nur ein ganz kurzer Aufsatz, ein sehr kleines Mini-Büchlein, Self-Reliance von Ralph Waldo Emerson, übersetzt ins moderne Englisch von Kahn heißt er, glaube ich. Und das habe ich sehr, sehr oft verschenkt. Das liegt mir sehr nahe bei mir.
Was ist die Botschaft?
Sei selbst also selber verantwortlich, aber selbstbestimmt eigentlich. Und es weckt so ein bisschen, hey, du bist verantwortlich, schau zu dir selbst, stehe gerade hin, ja, aufrecht hin und sei dir selbst treu. Genau. Und einerseits lern dich kennen, weil du musst ja wissen,
wem man treu sein soll.
Ja, genau. Und dann leb dementsprechend. Also du bist keine Flagge im Wind, ja, die einfach da überall mitgeht.
RT wieder, ja.
Ja, sondern du bleibst dir selbst treu und ich finde das eine sehr wichtige Botschaft. Und das andere Buch, ist von Anita Murjani, das ist eine Inderin, die von ihrer Nahtoderfahrung berichtet. Heilung im Licht heißt das erste Buch von ihr. Und das habe ich sehr oft verschenkt, weil für mich, also ich finde das extrem hilfreich. Ja, sie erzählt da von den 32 Stunden, bei der, also die sie tot war, klinisch tot, ja, im Koma. Und sie spricht oder schreibt über ihre Erfahrung da. Und ich finde das extrem wertvoll, wenn ich mir vorstelle, dass das Leben ist nicht einfach vorbei, nach dem Tod, für mich zumindest. Und es gibt ja übrigens ganz viele spannende Nahtoderfahrungsberichte, ja. Und du bist im Frieden, bist wieder in ein etwas höheres Bewusstsein. Und ja, mir tut das eigentlich sehr, sehr gut. Und ich habe es vielen auch verschenkt, weil sie hatte Krebs. Und sie hat es dann geheilt, ja, aber es geht eigentlich von mir aus gesehen nicht unbedingt um die Heilung, sondern es geht um den Umgang mit dem Tod. Ich finde es, also mir hilft es, wenn ein Freund von mir stirbt zum Beispiel, dass ich kann das anders annehmen, ja, es hilft mir, weil ich weiß, für mich, ihm geht es gut, ja, es ist nicht ein Problem, ich muss auch nicht ein Problem daraus machen, ich kann dankbar sein für die Zeit, die ich mit ihm hatte, natürlich traurig, vor allem auch für die Angehörigen oder dass ich nicht mehr Zeit mit ihm verbringen darf, aber in erster Linie eine große Dankbarkeit und eine wirkliche Überzeugung in mir, dass es ihm gut geht, ja. Und Heilung im Licht heißt das, hilft mir sehr, dieses Buch, ja.
Klingt sehr interessant in der Tat. Jonas, die zweite Frage, jetzt mit deiner ganzen Erfahrung, du hast ja wirklich mit Florian dir selbst ja, beschäftigt. Was würdest du deinem jungen Ich als ein Ratschlag per SMS in die Vergangenheit schicken wollen?
Schöne Frage. Es gibt nicht viele Dinge, die ich bereue, ja. Eines ist, ich habe sehr früh mit dem Fußballspielen aufgehört, also im Club. Das ist was, was ich ändern, also wenn ich noch zurückgehen könnte, würde ich das diesmal anders machen. Und das andere, das ich anders machen würde, ist, ich hätte vielleicht eine Lehre gemacht, ja. Schreiner oder was mit Holz, dass mir wirklich eine Fähigkeit gibt, wirklich etwas zu machen, anstatt dem Gymnasium, sagen wir in der Schweiz, ihr sagt die Abitur, ja.
Abitur, ja.
Und
Matur heißt das bei euch.
Matur, die Matura, die Reifeprüfung. Ja, die Matura. Ja. Also was würde ich schreiben? Bleib frei. Ja, weil ich hatte schon eine Phase, wo ich sehr, sehr strikt war mit vielen Dingen, aber ich denke, das war auch notwendig und so durfte ich diese Seite kennenlernen. Und ich denke, ich bin da, wo ich bin, dank den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ja, ein bisschen freier sein, ja, bestimmt, hätte mir gut getan.
Danke. Und die abschließende Frage, ich könnte mir sogar vorstellen, was ich jetzt höre, aber was ist für dich der Sinn des Lebens?
Ja, ich frage dich dann danach noch, ja, was du jetzt da im Kopf hast. Der Sinn des Lebens, ja, also für mich ist schon dieses Entfalten von sich selbst, von diesem Potenzial, damit wir in diesen Menschen wachsen können und tun, der wir sein können. Ja, also dieses Florieren sehe ich momentan schon als Ziel, aber irgendwo durch auch als Sinn des Lebens, weil auf dem Weg dorthin wir extrem viel lernen müssen, um überhaupt so weit zu kommen. Und ja, es ist auch sehr, sehr schön und deshalb nehme ich das, ja.
Ja, mich jetzt auch gesagt, florieren im Einklang mit sich selbst, ja, das wäre jetzt sich entwickeln. Jonas, vielen, vielen herzlichen Dank für ein wirklich stoisch inspirierendes Gespräch. Ich habe mich nicht umsonst gefreut, im Vorfeld mit dir reden zu dürfen. Danke dir.
Ja, danke, Georgi. Vielen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.